Die neue Erwartungstheorie kann dieser Tatsache nicht Rechnung tragen, weil sie es nicht zulässt, dass sich der Wert eines Ergebnisses, in diesem Fall nichts zu gewinnen, verändert, wenn es hochgradig unwahrscheinlich oder die Alternative sehr hochwertig ist. Kurz gesagt, die neue Erwartungstheorie kann Enttäuschung nicht abbilden. Enttäuschung und die Erwartung von Enttäuschung sind jedoch real. Und wenn man sie nicht berücksichtigt, ist dies genauso ein offensichtlicher Mangel wie die Gegenbeispiele, die ich angeführt habe, um Bernoullis Theorie zu kritisieren. Auch Bereuen wird von der neuen Erwartungstheorie und der Nutzentheorie nicht berücksichtigt. Die beiden Theorien teilen die Annahme, dass verfügbare Optionen bei einer Wahl getrennt und unabhängig voneinander beurteilt werden und dass die Option mit dem höchsten Wert ausgewählt wird. Diese Annahme ist mit Sicherheit falsch, wie das folgende Beispiel zeigt. Problem 6. Wählen Sie zwischen einer 90%igen Chance, 1 Million Dollar zu gewinnen und zu 100% sicheren 50 Dollar. Problem 7. Wählen Sie zwischen einer 90%igen Chance, 1 Million Dollar zu gewinnen und zu 100% sicheren 150.000 Dollar. Vergleichen Sie den vorweggenommenen seelischen Schmerz, sich in beiden Fällen für die Lotterie zu entscheiden, aber nicht zu gewinnen. In beiden Fällen ist es eine Enttäuschung, nichts zu gewinnen, aber in Problem 7 wird der potenzielle Schmerz durch das Wissen verschlimmert, dass man die habgierige Entscheidung bereuen wird, wenn man sich für das Glücksspiel entscheidet und verliert, da man ein sicheres Geschenk von 150.000 Dollar ausschlug. Man bereut ein Ergebnis dann, wenn man eine hochwertige Option, die man hätte wählen können, verworfen hat. Mehrere Ökonomen und Psychologen haben Modelle der Entscheidungsfindung vorgeschlagen, die auf den Emotionen von Reue und Enttäuschung basieren. Es trifft wohl zu, dass diese Modelle weniger einflussreich waren als die neue Erwartungstheorie, und der Grund dafür ist aufschlussreich. Die Emotionen von Reue und Enttäuschung sind real, und Entscheider antizipieren bei der Entscheidungsfindung sicherlich diese Gefühle. Das Problem besteht darin, dass Theorien auf der Basis von Bedauern nur wenig treffende Vorhersagen machen, die sie gegenüber der neuen Erwartungstheorie auszeichnen würden, welche den Vorteil hat, einfacher zu sein. Die Komplexität der neuen Erwartungstheorie war im Wettstreit mit der Erwartungs-Nutzen-Theorie akzeptabler, weil sie Beobachtungen vorhersagte, die die Erwartungs-Nutzen-Theorie nicht erklären konnte. Differenziertere und realistischere Annahmen genügen nicht, um eine Theorie erfolgreich zu machen. Wissenschaftler benutzen Theorien als einen Werkzeugkasten und sie belasten sich nur dann mit einem schwereren Kasten, wenn die neuen Werkzeuge sehr nützlich sind. Die neue Erwartungstheorie wurde von vielen Wissenschaftlern nicht deshalb anerkannt, weil sie wahr ist, sondern weil die Konzepte, die sie zusätzlich in die Nutzentheorie einführte, insbesondere den Referenzpunkt und die Verlustaversion, die Mühe wert waren. Sie erbrachten neue Vorhersagen, die sich als zutreffend erwiesen. Wir hatten Glück. Zum Thema neue Erwartungstheorie. Er leidet an einer extremen Verlustaversion, die ihn dazu veranlasst, alle günstigen Chancen zu verwerfen. In Anbetracht ihres riesigen Vermögens ist ihre emotionale Reaktion auf triviale Gewinne und Verluste unverständlich. Er gewichtet Verluste etwa doppelt so hoch wie Gewinne, was normal ist. 27. Der Endowment-Effekt. Nun wollen wir uns einem sogenannten Indifferenzkurvensystem zuwenden. Jede Indifferenzkurve verknüpft die Kombinationen der beiden Güter, die gleich begehrenswert sind, den gleichen Nutzen haben. Die Kurven würden zu parallelen Geraden, wenn Menschen bereit wären, Urlaubstage zum selben Preis für zusätzliches Einkommen zu verkaufen, unabhängig davon, wie viel Einkommen und wie viel Urlaubszeit sie haben. Die konvexe Form veranschaulicht den rückläufigen Grenznutzen. Je mehr Freizeit man hat, umso weniger wert ist einem ein zusätzlicher Urlaubstag, und jeder zusätzliche Tag ist weniger wert als der Tag zuvor. In ähnlicher Weise ist es so, dass mit steigendem Einkommen der Wert jedes zusätzlichen Dollars abnimmt, während der Betrag ansteigt, auf den man für einen zusätzlichen Urlaubstag zu verzichten bereit ist. Alle Positionen auf einer Indifferenzkurve sind gleichermaßen attraktiv. Genau das bedeutet Indifferenz. Es ist einem egal, wo man sich auf einer Indifferenzkurve befindet. Wenn A und B für Sie auf derselben Indifferenzkurve liegen, sind Sie ihnen gegenüber indifferent und Sie brauchen keinen Anreiz, um sich von einem Punkt zum anderen oder zurückzubewegen. Ein Diagramm, das dies darstellt, findet sich in jedem wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbuch der letzten 100 Jahre und viele Millionen Studenten haben diese Kurven betrachtet. Aber nur wenigen ist aufgefallen, was fehlt. Die Erklärungskraft und Eleganz eines theoretischen Modells haben Studenten und Wissenschaftler ein weiteres Mal blind gemacht für einen gravierenden Mangel. Wenn Sie Angestellter sind, sind in Ihrem Arbeitsvertrag die Höhe Ihres Gehalts und die Anzahl Ihrer Urlaubstage genau festgelegt und diese entsprechen einem Punkt auf einer Kurve. Dies ist Ihr Referenzpunkt, Ihr Status quo, aber das Diagramm zeigt diesen nicht. Durch das Weglassen dieses Punktes wiegen die Theoretiker, die dieses Diagramm zeichnen, sie in dem Glauben, der Referenzpunkt sei irrelevant, aber sie wissen jetzt, dass er natürlich von Belang ist. Da haben wir ein weiteres Mal Bernoullis Irrtum. Die Darstellung der Indifferenzkurven geht stillschweigend davon aus, dass ihr Nutzen zu jedem beliebigen Zeitpunkt ausschließlich von ihrer gegenwärtigen Situation bestimmt wird, dass die Vergangenheit irrelevant ist und dass ihre Beurteilung eines potenziellen Arbeitsplatzes nicht von den Bedingungen ihres gegenwärtigen Arbeitsvertrages abhängig ist. Diese Annahmen sind in diesem Fall und in vielen weiteren Fällen vollkommen unrealistisch. Das Weglassen des Referenzpunktes im Indifferenzkurvensystem ist ein überraschender Fall von theorieinduzierter Blindheit, weil wir sehr oft Fällen begegnen, in denen der Referenzpunkt offenkundig von Bedeutung ist. Bei Lohn- und Tarifverhandlungen wissen beide Seiten ganz genau, dass der bestehende Vertrag der Referenzpunkt ist und dass sich die Verhandlungen auf wechselseitige Forderungen nach Zugeständnissen in Bezug auf diesen Referenzpunkt konzentrieren werden. Die Rolle der Verlustaversion bei Verhandlungen ist ebenfalls allgemein bekannt. Es schmerzt, Zugeständnisse zu machen. Sie haben reichlich persönliche Erfahrungen mit der Rolle des Referenzpunktes. Wenn Sie Ihren Arbeitsplatz oder Ihren Wohnort wechselten oder auch nur einen solchen Wechsel in Betracht zogen, erinnern Sie sich bestimmt, dass Sie die Merkmale der neuen Stelle oder Umgebung als Plus- oder Minuspunkte im Vergleich zu Ihrem Status quo bewerteten. Vielleicht haben Sie auch bemerkt, dass bei dieser Beurteilung Nachteile stärker zu Buche schlugen als Vorteile. Die Verlustaversion war am Werk. Es ist schwer, Veränderungen zum Schlechteren zu akzeptieren. So beträgt zum Beispiel der Mindestlohn, den Arbeitslose bei einem neuen Beschäftigungsverhältnis akzeptieren würden, im Durchschnitt 90% ihres letzten Lohns. Und dieser Betrag sinkt über einen einjährigen Zeitraum um weniger als 10%. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie stark sich der Referenzpunkt auf Entscheidungen auswirkt, wollen wir uns das Beispiel von Albert und Ben ansehen, hedonistischen Zwillingen, die gleiche Präferenzen und gleiche Ausgangsjobs mit niedrigem Einkommen und wenig Urlaub haben. Die Firma bietet ihnen zwei bessere Stellen an und lässt sie entscheiden, wer eine Lohnerhöhung von $10,000, Position A, und wer jeden Monat einen zusätzlichen Tag bezahlten Urlaub, Position B, bekommt. Da beide indifferent sind, werfen sie eine Münze. Albert entscheidet sich daraufhin für die Lohnerhöhung, Ben für den zusätzlichen Urlaub. Es vergeht einige Zeit, in der sich die Zwillinge an ihre neuen Arbeitsplätze gewöhnen. Dann macht ihnen die Firma das Angebot, die Stellen zu tauschen, wenn sie wollen. Die Standardtheorie geht davon aus, dass Präferenzen im Zeitablauf stabil sind. Die Positionen A und B sind für beide Zwillinge gleich attraktiv und sie brauchen nur einen geringen oder gar keinen Anreiz, um zu tauschen. In scharfem Gegensatz dazu behauptet die neue Erwartungstheorie, dass beide Zwillinge auf jeden Fall vorziehen werden, auf ihren jeweiligen Positionen zu bleiben. Diese Präferenz für den Status quo ist eine Folge der Verlustaversion. Konzentrieren wir uns auf Albert. Von seinem Referenzpunkt aus fand er diese beiden Alternativen gleich attraktiv. Gehe nach A, eine Erhöhung um $10.000, oder gehe nach B, 12 zusätzliche Urlaubstage.